Das schöne Motto hier, mutig glauben, wird heute Morgen so ein bisschen vielleicht ergänzt oder konkret unter diesem Thema aufmerksamer Glaube und wie er zu einer logischen, folgerichtigen Tat oder zu einem folgerichtigen Handeln wird. Ich lese einige Verse zu diesem Mann, um den es heute Morgen geht, um Philippus aus Apostelgeschichte 8. Doch die Gläubigen, die aus Jerusalem geflohen waren, zogen umher und verkündeten die Botschaft von Jesus. Philippus ging in die Stadt Samaria und erzählte den Bewohnern von Christus. Die Menge hörte ihm bereitwillig zu und sie sahen auch die Wunder, die er tat. Viele bösen Geister wurden ausgetrieben und fuhren mit lautem Geschrei aus. Außerdem wurden viele Menschen geheilt, die gelähmt oder verkrüppelt gewesen waren. Darüber herrschte große Freude in der Stadt. Einige Verse später, zu Philippus aber sagte ein Engel des Herrn, geh nach Süden, auf die einsame Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Philippus ging und begegnete auf dem Weg dem Schatzmeister Äthiopiens, einem Eunuchen der äthiopischen Königin, der großen Einfluss hatte. Er war nach Jerusalem gekommen, um dort anzubeten und befand sich nun auf dem Heimweg. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, lauf hinüber und geh neben dem Wagen her. Da lief Philippus hin und hörte, wie der Mann aus dem Propheten Jesaja las. Er fragte ihn, verstehst du auch, was du da liest? Der Mann erwiderte, wie soll ich es verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Er hatte gerade folgende Schriftstelle gelesen. Jesaja 53. Er wurde wie ein Schaf zum Schlachten geführt. Und wie ein Lamm vor dem Scherer verstummt, so machte er den Mund nicht auf. Er wurde gedemütigt und erfuhr kein gerechtes Urteil. Wer kann von seinen Nachkommen sprechen? Denn sein Leben wurde von der Erde fortgenommen. Der Hofbeamte fragte Philippus, von wem spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anderem? Da begann Philippus bei dieser Schriftstelle und erklärte ihm die gute Botschaft von Jesus. Unterwegs kamen sie an einem Gewässer vorbei. Und der Hofbeamte meinte, sieh, da ist Wasser, kann ich mich nicht hier taufen lassen? Er ließ den Wagen anhalten. Sie stiegen in das Wasser und Philippus taufte ihn. Als sie wieder aus dem Wasser herauskamen, nahm der Geist Gottes Philippus fort. Und der Hofbeamte sah ihn nicht mehr. Aber er setzte seine Reise voller Freude fort. Philippus fand sich in der Stadt Aschdod wieder. Er verkündete die Botschaft Gottes dort und in jeder Stadt auf dem Weg, bis er nach Caesarea kam. Soweit unser Text heute Morgen. Jerusalem, die erste Gemeinde, war durch die Predigt des Petrus entstanden. Aber schon sehr bald, die Gemeinde war enorm gewachsen, Tausende waren dazugekommen, 3000 durch die erste Predigt und in den folgenden Wochen wuchs die Gemeinde ständig. Es wurde unübersichtlich. Und wie es so ist, es gab die ersten Probleme. Betrug, Lügen, Ungerechtigkeit, ja und dann auch noch Verfolgung durch die religiöse Elite in Jerusalem. Man kann nicht an allem etwas ändern, aber an ungerechtem Behandeln von Gemeindemitgliedern, da muss man was tun. Und außer Beten hatte das Folgen so, dass Petrus und die anderen Apostel beschlossen, wir müssen etwas unternehmen. Wir sind überfordert. Wir 12 Apostel können uns nicht um Tausende kümmern. Wir können nicht für alles den Überblick behalten. Wir brauchen Unterstützung. Also wir brauchen 7 Diakone, die einfach schauen, dass keiner übersehen wird, dass auch die Witwen versorgt werden. Und das war damals nicht einfach, weil es keine Rentenversicherung gab. Und wenn die Männer tot waren und die Frauen keinen Beruf hatten oder nicht handeln konnten, waren sie wirklich oft sehr arm dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Dazu kam, wie wir hier sehen, dass die Gemeinde sehr schnell nicht nur aus Juden bestand, die in Jerusalem schon immer wohnten oder in der Umgebung waren und lebten, sondern Juden, Händler, die im ganzen Mittelmeerraum unterwegs waren, waren vielleicht irgendwann in ihren alten Tagen zurück nach Jerusalem gekommen. Die hatten fast die jüdische Sprache verlernt und sprachen mehr Griechisch oder auch Italienisch, Römisch als ihre Sprache. Und viele waren erstaunt, als sie ja dort auch bei den Predigten plötzlich die Botschaft in ihrer eigenen Landessprache hörten, die sie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten gesprochen hatten. Oder weil sie vielleicht sogar aus einem anderen Land vollkamen, hatten sie also die Gelegenheit, jetzt hier auch in ihrer Sprache das zu hören. Aber diese griechischen Witwen vor allen Dingen, so schildert es uns dieser Text, die hatten ein Problem. Die Familien der jüdischen Witwen, die konnten sich gut kümmern. Sie wohnten dort in der Nähe, vielleicht in der Nachbarschaft, vielleicht sogar im gleichen Haus oder im Nachbarort und hatten für ihre Witwen dann gesorgt, aber die anderen hatten niemand, der für sie sorgte. Die 12 Apostel sind also konsequent und ehrlich und versuchen nun, dieses Problem zu lösen. Sie selber können es nicht und es braucht also eine klare Analyse. Es braucht Männer, die eine bestimmte Qualifikation haben und es braucht natürlich vor allem auch Leute, die dafür begabt sind. Ganz herzlichen Dank. Die Apostel wollten aber die Gemeinde und ihre Aufgabe nicht vernachlässigen. Das war ja auch richtig und deswegen sagten sie, wir brauchen Leute, die eine zugewandte Art zu den Menschen haben, die sich um die anderen kümmern, die eine gute organisatorische Begabung haben, im wahrsten Sinne des Wortes so kleine Manager sind und die einfach nicht den Überblick verlieren. Ein aufmerksamer Glaube, auch dieser Apostel, führt zu der logischen Einsicht und Tat, wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen Menschen mit anderen Begabungen. Wir brauchen Menschen, die dafür Zeit haben, denen das auch ein Anliegen ist und die das tun. Und es gab dann sehr schnell auch klare Qualifikationen. Wir würden heute sagen, eine Stellenausschreibung. Ist ja klar, ja. Bei uns, wenn man in der Zeitung liest, dann wird jemand gesucht, steht, welche Qualifikationen dafür gebraucht werden. Und so gab es auch für diese Diakone 3 Qualifikationen. Sie sollten einen guten Ruf haben, also eine gute Akzeptanz in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Stadt. Sie sollten voll Heiligem Geist sein, also, ich würde mal sagen, Gottes Gedanken erkennen, denken können und in die Tat umsetzen. Und sie sollten weise sein, Weisheit haben. Von Gott auch Erfahrung und durch den Geist geleitet sein, um dann die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Vielleicht würden wir noch andere Qualifikationen sehen, aber so steht es hier in unserem Text, das war es zunächst mal im Kern. Das war den Aposteln und der Gemeinde wichtig. Und ich glaube, sie sind immer noch hilfreich und leitend, wenn wir heute auch Mitarbeiter in Gemeinden haben und suchen, also sagen, wir möchten, dass sie unsere Gemeinde gut repräsentieren, einen guten Ruf haben, dass sie eine persönliche Verbindung zu Gott haben durch den Heiligen Geist, dass sie auf die Stimme Gottes hören, dass sie die Bibel lesen und daraus auch immer wieder erkennen, was für sie und für die Gemeinde und für andere dran ist und dass man das mit Weisheit tut, mit Erfahrung vielleicht auch, aber auch sich von anderen etwas sagen lässt, im Gemeinsamen die richtigen Ideen entwickelt, in kleinen Teams Dinge vorbereitet und das im Vertrauen auf Gott tut. Es ging damals ja dort in dieser Gemeinde und anhand der Probleme nicht um Dinge, die uns ganz fremd sind. Es ging um Gerechtigkeit. Die einen waren versorgt, die anderen mussten hungern. Es ging um Wertschätzung des Einzelnen. Für die einen wurde gedacht, sie waren im Blick, die anderen waren vergessen. Es ging um Nächstenliebe. Gebe ich von dem etwas ab? Haben die, die Überfluss haben, ein Herz für die, die zu wenig haben? Es ging letztlich nicht nur um die Apostel, es ging eigentlich um die ganze Gemeinde, aber es brauchte Menschen, diese Diakone, die das irgendwie lenkten, in gute Bahnen lenkten, dass jeder mit aufmerksamem Glauben zu diesem logischen Schluss kommt, wie kann ich ein Stück beitragen, dass es in der Gemeinde gut geht, dass keiner übersehen ist, dass keiner am Rand ist, dass keiner vergessen wird. Wir könnten sagen, das sind die gleichen letztlich gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir bis heute haben, auch in Deutschland und in letztlich allen Ländern dieser Welt. Die Frage nach Gerechtigkeit. Das ist nicht nur eine Frage von politischen Parteien, ob links oder rechts. Es ist eine Frage für jeden. Kann ich ein Stück dazu beitragen, dass es anderen besser geht, wenn es mir schon sehr gut geht? Auch eine gewisse Übersicht zu behalten, wenn sich so viele so unterschiedlich entwickelt. Und das war dort in der Gemeinde so. Das waren zunächst ja die 12 Jünger und dann wissen wir, es gab einen Kreis von 70 und dann gehören Frauen dazu. Der Kern nach Jesu Tod war zunächst mal vielleicht eine Gruppe von etwa 100 Leuten, vielleicht auch ein paar mehr. Aber jetzt waren es plötzlich ein paar tausend. Es brauchte auch Verantwortung zu übernehmen für die vielen, gesellschaftspolitisch auch Verantwortung zu übernehmen. Und das dritte Problem, das ja hier dahinter auch steht, ist, hier waren Leute aus anderen Sprachräumen, wohl auch Leute aus anderen Nationen, die nicht von Geburt an Juden waren, die plötzlich nach Israel, nach Jerusalem gekommen waren und vielleicht auch manche der Juden so ein bisschen auf die Distanz gehen. Wir kennen das Problem aus den letzten Jahren allzu gut in unserem Land. Wenn hunderte, tausende Flüchtlinge, Migranten in unser Land kommen. Das war dort eine ähnliche Situation. Sie haben es nicht gelöst durch lange Diskussionen. Dort haben sich nicht irgendwelche Leute für irgendein Programm stark gemacht. Es gab keinen komplizierten demokratischen Prozess oder eine Gesetzesnovelle, um da irgendetwas in Bewegung zu setzen, sondern es gab darum, geeignete Menschen zu finden, begabte Menschen, die das nun in Gang setzen und umsetzen und sich darum kümmern und das in die Hand nehmen. Es ging letztlich darum, Mitarbeiter zu finden, die eine gerechte Verteilung des Essens und der Fürsorge organisierten. Es ging darum, dass Gottes Nachricht trotzdem weiterverkündigt wurde. Diese Männer sollten einen guten Überblick behalten, keinen übersehen, keinen vernachlässigen. Und sie sollten eine besondere Akzeptanz bei Menschen mit einem Migrationshintergrund, so würden wir heute sagen, haben. Und das Interessante ist, wenn Sie die sieben Namen nochmal nachlesen, steht alles in Apostelgeschichte 6, die haben in ihren Namensendungen alles griechische Endungen. Vermutlich war auch Philippus und die anderen, Stephanus und so weiter, wohl Leute, die länger im Ausland lebten, vielleicht in der griechischen Welt lebten, vielleicht aus Mazedonien, Griechenland, vielleicht aus Nordafrika kamen. Der ganze Mittelraum war ja von den Juden, die sehr viel Handel trieben, wirklich überall waren Juden und Geschäftsleute aus Israel tätig. Und die Leute, die sie ansprachen, die dort vielleicht auch durch Heirat, Hochzeit, Familie gewachsen waren, sind immer wieder auch nach Jerusalem gekommen. Und offensichtlich haben sie bewusst sieben Menschen ausgewählt, die dafür eine hohe Sensibilität hatten, vielleicht auch ein gewisses Eigeninteresse, dass das Problem gelöst wird und dass eben ihre Landsleute nicht übersehen werden. Die Mitarbeiter werden vorgestellt, sie werden präsentiert, für sie wird gebetet, ihnen wird die Hand aufgelegt, sie werden gesegnet und die Folge ist Wachstum, Nachfolge, ja sogar Priester dort in Jerusalem kommen zum Glauben. Diese Lösung war sozusagen eine Lösung, die in die Gesellschaft gewirkt hat. Schaut mal, diese neue Gemeinde bekommt es hin, auch einen Blick für die am Rande zu haben, die nicht zu übersehen. Und das war nicht unbedingt im Judentum üblich. Es saßen die Bettler am Eingang der Tempel, das wissen wir von anderen Geschichten. Aber es war eine Herausforderung, das bei diesen vielen wirklich zu lösen. Eigentlich war also Philippus als Diakon berufen. Und er hat es sicher gerne ausgeübt. Er sorgte für eine gerechte Verteilung der Mahlzeiten für die griechischen Witwen und für andere. Er hatte offensichtlich eine organisatorische Begabung. Aber Gott denkt nicht nur im Rahmen dessen, was wir denken. Gott denkt nicht nur im Rahmen, wenn wir meinen, dafür bin ich begabt und das habe ich gelernt, was anderes kann ich nicht. Wir sehen an diesem Philippus, wie Gott auch Menschen zu anderen Dingen begabt und beruft. Es war wichtig, diakonisch zu handeln, in Wort und Tat. Und man hat zunächst den Eindruck, die Diakone sollten nur Essen verteilen. Aber schon bei Stephanus und dann jetzt auch bei Philippus und dieser Geschichte, die wir gelesen haben, spüren wir, Gott denkt darüber hinaus. Er trennt nicht zwischen denen, die nur praktisch diakonisch handeln und den anderen, die predigen und verkündigen und reden. Das gehört zusammen. Das war ihm wichtig. Diakonie ist ein Handeln aus Liebe zu Gott. Diese Mission in Wort und Tat hilft, Menschen zu gewinnen. Aber Gott denkt nicht nur in diesen Grenzen des Gabenprofils und unseres Horizonts. Der Diakon Philippus wird plötzlich Pionier, Evangelist, Verkündiger. Durch eine Verfolgung war es entstanden, dass viele auch der Apostel, man hat den Eindruck, am Anfang blieben nur Johannes, Petrus und Jakobus in Jerusalem und die anderen sind in die Umgebung, in das Land Samaria und andere Gegenden weitergereist und haben dort Gottes Wort verkündigt. Und Philippus kommt also auch nach Samaria, die Hauptstadt des Nachbarlandes. Zwischen diesen beiden Ländern gab es ziemlich Rivalität und manchmal Zoff und Ärger, aber Philippus verkündigt dort das Wort Gottes. Was geschieht hier? Es ist unglaublich, was Gott durch diesen Philippus dort getan hat. Er verkündigt, er hatte offensichtlich auch die Begabung, Menschen gesund zu machen. Es heißt in unserem Text, ich habe es vorher gelesen, es entsteht eine große Freude in der Stadt. Und es kommen Menschen zum Glauben. Was ich nicht gelesen habe, das hat so eine Bedeutung gewonnen, dass sich das bis nach Jerusalem durchgesprochen hat und Petrus und Johannes nach Samarien gereist sind, um Philippus in dieser Aufgabe zu unterstützen. Das war also quasi die zweite große Erweckung und Begeisterung, die in einer Stadt entstanden ist nach Jerusalem. Was passiert aber jetzt? Der zweite Text, den ich vorgelesen habe, beginnt mit dem Satz, der Engel des Herrn sprach zu Philippus. Geh an die einsame Straße zwischen Jerusalem und Gaza. Kann das sein? Hier kommen Hunderte, Tausende Menschen zum Glauben. Da muss man Bibelkreise, Glaubenskurse durchführen. Da muss man jetzt engagiert gucken, dass die in ihrem Glauben weiterkommen. Der kann doch jetzt dort nicht weg. Der ist unabkömmlich. Bei Gott nicht. Wir wissen aus der Geschichte, dass auch Petrus und Johannes wieder zurück nach Jerusalem gingen und trotzdem schickt Gott diesen Philippus weiter an eine einsame Straße. Er ist nicht unabkömmlich. Und die Geschichte, die wir vorher gelesen haben, zeigt ja, Gott macht das für einen einzigen Menschen. Da waren Hunderte, Tausende in Samarien und wahrscheinlich in den Nachbarstädten um Samaria herum wäre noch viel möglich gewesen und war auch möglich und das Wort hat sich weiter verbreitet, auch durch Petrus und Johannes noch. Aber wegen einem einzigen Menschen schickt Gott diesen Philippus los. Das kann sich Gott leisten. Dass er Philippus aus einer großen Arbeit in Samaria herauslöst und ihn wegen einem Menschen in eine wüste Gegend schickt. offensichtlich wusste Philippus wahrscheinlich noch gar nicht, was er dort soll. Vielleicht hat er zunächst gedacht, naja, Gott will verhindern, dass ich da denke, ich wäre hier der große Star und ich werde gebraucht. Der will mich mal so wieder richtig auf den Teppich bringen. Oder nach diesen anstrengenden Wochen will mich Gott mal in die Stille führen, dass ich mal wieder richtig auftanken kann und zur Ruhe kommen kann. Vielleicht hat er auch gedacht, war das wirklich die Stimme eines Engels oder war es eine verführerische Stimme, die mich abbringen will von meinem Auftrag? Mache ich das Richtige, wenn ich hier weggehe? Das mag alles durch Kopf und Herz bei ihm gegangen sein. Aber es heißt dann hier im Text, er ging. Und nun wird diese Situation geschildert, wie er dort unterwegs ist und wie er also dort einem Mann begegnet. Vielleicht müssen wir uns das ein bisschen noch mal vor Augen halten. Samaria ist von Gaza Luftlinie 110 Kilometer entfernt. Wenn er zu Fuß diese Strecke ging, ziemliche Hitze in Israel, vielleicht mehr abends und zum Teil nachts gehen und in der Mittagshitze sich irgendwo in den Schatten legen, war er gut und gerne 4 Tage unterwegs. Der Finanzminister der Königin Kandake aus Äthiopien war in Jerusalem. Das sind nur 80 Kilometer. Wir wissen aus der Geschichte, er war mit einer Kutsche und mit Begleitern unterwegs. Das heißt, er ließ die Kutsche anhalten, also mindestens einen Kutscher dabei, wahrscheinlich aber noch 2, 3 andere Begleiter, Soldaten, die ihn beschützt begleitet haben auf dieser Weltreise aus Äthiopien nach Jerusalem. 80 Kilometer mit Kutsche, maximal 2 Tage. Was musste also Gott hinbekommen? Er musste Philippus 4 Tage vorher losschicken und sagen, mach dich auf den Weg. Ich brauche dich in 4 Tagen in Gaza. 2 Tage später reist dieser Mann los. Kurz bevor er geht, kauft er sich eine Reiselektüre, dem Propheten Jesaja. Offensichtlich gab es damals schon so eine Art christliche Buchhandlungen. Ja, und er hat einer solche Schriftrollen verkauft und hat gedacht, wunderbar, da kommt heute ein sehr betuchter Gast und der kauft einen ganzen Jesaja. Das war richtig viel Geld damals, wer sowas gekauft hat. Das war nicht so ein Reiseführer für 2,50 €. Ja. Da waren eher jetzt symbolisch mal oder für uns umgerechnet, hat es wahrscheinlich denen Tausender gekostet. Und er kauft sich diese handgeschriebene Schriftrolle, um auf seiner langen Rückreise nach Äthiopien zu lesen. Der Mann reiste vermutlich mit 2-facher Enttäuschung. Erstens, er wollte diesen Gott Israels anbeten, darum war er nach Jerusalem gekommen. Heiden, also Menschen, die nicht jüdischen Glaubens und jüdischer Tradition waren, durften ja nicht nur nicht in den Tempel, schon gar nicht ins Allerheiligste, da durften ja selbst die Juden nicht rein, nur der Hohepriester. Die durften auch nicht in den engeren Vorhof, die durften nur in den Vorhof der Heiden. Also anders ausgedrückt, da waren mindestens 2 Mauern nochmal dazwischen, um wirklich in den Tempel zu kommen. Und ich denke, das hat ihn vielleicht auch etwas frustriert, ja. Obwohl er ein angesehener Mensch war, obwohl zu sehen war, das ist ein reicher Mann, der hat Geld, der kann sich was leisten. Aber keine Chance. Und die 2. Enttäuschung? Er reist zurück, er liest diese Rolle und versteht nicht so richtig, um was es geht. Und das merken wir dann an dem Gespräch, das die beiden führen. Gott weiß aber um die Sehnsucht dieses Mannes. Und er führt sie deswegen punktgenau zusammen. Vielleicht haben Sie sowas in Ihrem Leben auch schon mal erlebt. Vielleicht zum einen für sich selber. Ich habe es erlebt in meinem Leben, dass es manchmal Menschen gab, die in der Krise meines Lebens da waren. War am Anfang meines Dienstes, als ich in Stuttgart war, war noch erst ein paar Monate dort und da gab es eine tiefe Krise für mich. Und da war einer, der wohnt im Nachbarhaus, gesagt, Friede, ich lade dich ein, wir lesen morgens einfach mal zusammen die Bibel. Wie hat mir das gut getan, wenn ein anderer mir auch was erklärt hat, mich ermutigt hat und ich wusste, der betet für mich. Ich wünsche Ihnen solche Menschen. Suchen Sie solche Menschen. Und seien Sie selber so jemand, der das für andere sein will. Weil das ist das andere. Manchmal stellt uns Gott Menschen in den Weg und wir werden gebraucht. Gott hat uns vielleicht mit einem Menschen am Arbeitsplatz oder mit dem wir früher mal in der Schule waren oder studiert haben oder eine Ausbildung gemacht haben, zusammen. Und es gibt eine Chance, noch einmal anzuknüpfen an dem, was wir vielleicht mal gemeinsam auch im Glauben geteilt haben. Lassen Sie mich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Als ich vor ein paar Jahren bei der SCM Verlagsgruppe als Geschäftsführer war, war mein geschäftsführender Kollege, der für die Finanzen und für das Logistikzentrum zuständig war, ein engagierter Mensch, aber kein Christ. Und daraus hat er auch kein Hehl gemacht. Und man kann ja sagen, ja klar, um Geld zu zählen, muss man nicht Christ sein, da muss man nur eine gute Ausbildung oder ein gutes Studium haben. Aber es gab ein paar Mitarbeiter im Verlag und als ich kam, habe ich mir das auch ein bisschen zu eigen gemacht, für diesen Mann zu beten und zu glauben und zu hoffen, dass er Jesus kennenlernt. Er war schon vor mir da und unsere Zeit, wir waren etwa vier, fünf Jahre gemeinsam. Er hat dann eine Frau kennengelernt und sagt eines Tages, er wird das Unternehmen verlassen. Seine Frau wohnt in Hannover, die kann nicht weg und er wird also eine neue Arbeit sich in Hannover suchen. In den Wochen und Monaten davor war es aber immer wieder so, wir mussten oft zwischen Ruhrgebiet und Süddeutschland pendeln, dass wenn er morgens zu mir ins Auto stieg, er mich manchmal fragte, ob ich morgens die Bibel gelesen hätte und was ich denn gelesen hätte und er wollte das wissen. Und dann habe ich rausgekriegt, einige Zeit vorher, bei einem Kongress hatte am Hotellift ihn ein Mann angesprochen, wir waren da bei einem christlichen Kongress, was er denn macht und so. Und dann erzählt er, dass er bei diesem christlichen Verlag ist, als kaufmännischer Leiter. Und daher hat er ihn gefragt, ja, welche Bibelübersetzung lesen Sie? Und dann musste er sagen, gar keine. Und dann hat dieser Mann gesagt, Treffen am Lift im Hotel. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, wenn Sie wollen. Jeden Mittwoch rufe ich Sie einmal in der Woche an und wir lesen morgens gemeinsam einen Text. Und dann nenne ich Ihnen einen neuen Text und bis zur nächsten Woche machen wir uns beide dann drüber Gedanken und tauschen uns eine Woche später wieder aus. Ein Mann, der plötzlich gemerkt hat, ich mache dem anderen ein Angebot, dass er Gottes Wort in kleinen Dosen kennenlernt. Was hat das bewirkt? Der hat ab und zu wirklich immer auf die nächste Woche vorbereiten, diesen Text gelesen und wollte immer morgens, wenn wir unterwegs waren, wissen, was ich gelesen habe und was ich darüber denke und hat gehofft, dass ich den gleichen lese wie er. War nicht immer so, aber wir haben uns dann natürlich auch ausgetauscht. Was ist passiert? Wir hatten im Verlag üblich einmal in der Woche morgens eine Andacht und ich habe ihn dann gefragt, als er gesagt hat, er geht, habe ich ihn gefragt, weil er doch ja immer wieder mal Bibel liest, ob er denn zum Abschluss an seinem letzten Tag morgens was sagen will und vielleicht sogar über einen Bibeltext etwas sagen will. Und er sagt, ja, das mache ich am letzten Tag. Er kommt morgens in die Andacht und beginnt es etwa mit folgenden Sätzen. Ihr wisst, ich habe bisher euren Glauben nicht geteilt. Ich habe mich oft sogar lächerlich über euch gemacht. Das hat er sehr ehrlich gesagt. Ich habe gedacht, ihr spinnt manchmal mit eurem Glauben. Heute Morgen habe ich mit einigen von denen, von euch, das waren Mitarbeiter, hatten die morgens immer mal so ein Frühstück, habe ich mit denen gefrühstückt. Und heute Morgen habe ich gesagt, ich möchte auch Christ werden. Und ich habe heute Morgen mein Leben Jesus anvertraut. Er hat dann auf zwei gezeigt, ihr habt mit mir gebetet, ich gehöre jetzt zu euch. Was kann es auslösen, wenn einer sagt, ich lese mit dir am Telefon einmal in der Woche einen Bibeltext? Was kann es ausmachen, wenn ein paar sagen, wir beten für diesen Geschäftsführer, dass er den Glauben an Jesus findet? Was kann es ausmachen, wenn man mit Leuten frühstückt und kein Hehl aus seinem Glauben macht, vielleicht auch nur ein Tischgebet spricht, aber dem anderen zeigt, du bist uns wichtig, du bist uns willkommen, wir wollen auch ein Stück Leben mit dir teilen. So ist es, wenn Gott wirkt und ich möchte Sie einfach darum bitten, bleiben Sie aufmerksam in Ihrem Leben und in Ihrem Glauben, um so Gott zu dienen. Ich sehe, die Zeit rast davon. Chris, wie viel Zeit habe ich noch? Ist nicht da. Habe ich noch? Danke. Okay. Nun kommt diese entscheidende Szene, dass der Philippus auf dieser Straße unterwegs ist. Die Kutsche kommt. Offensichtlich weiß er bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass er deswegen von Gott hierher geschickt wurde. Das war einfach ein Vorbeireisender, der schneller unterwegs war mit seiner Kutsche als er. Und Gott muss ihm quasi durch einen Engel nochmal sagen, halte dich ran an diese Kutsche, darum geht's. Und dann geht er hin und dann hört er, der Mann liest, damals las man immer laut. Und ihm war sofort klar, worum es geht. Prophet Jesaja, er kannte die Stelle auswendig. Er hat sofort gehört, der liest Jesaja 53. Und er liest diesen Text der Prophetie auf Jesus, der als Ungerechter verurteilt wird, der wie ein Lamm geschlachtet wird, der sich hingibt mit seinem Leben für die Menschen, der, so heißt es in einer Übersetzung, in die Länge leben wird, aber verachtet zunächst von vielen, die das nicht verstehen und nicht glauben wollen. Ich bin sehr beeindruckt, wie dieser Finanzminister seine Unkenntnis eingesteht. Und eigentlich beginnt das ganze Gespräch ein bisschen holprig oder fast unhöflich, dass Philippus sagt, ja, verstehst du auch, was du liest? Also stellen Sie sich vor, da käme jetzt heute der Finanzminister Scholz rein, hier, ja, und würde was sagen und wir würden ihm sagen, ja, verstehen Sie überhaupt, was Sie da vorlesen oder was Sie da reden, ja? Das wäre höchst peinlich, ja? Aber dieser Mann lässt sich nicht abhalten. Er schickt nicht auch seine Soldaten, sagt, schafft mal den Mann hier weg, diesen Stoffel, diesen unhöflichen Menschen, mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Nein, er sagt, wie kann ich verstehen, wenn mir es keiner erklärt? Komm rein, kannst du es mir erklären? Und die Sehnsucht, die dieser Mann in sich trägt, bekommt also einen Gesprächspartner, den ihn Gott 4 Tage vorher losgeschickt hat, damit er ihm das in dieser Kutsche erklären kann. Der Text, um den es hier geht, Jesaja 53, ist ja ein Text, ich sag mal, mit den 2 zentralen Themen der Menschheit. Und die zentralen Themen sind, wie kommt ein Mensch nicht mit den Höhepunkten seines Lebens klar, mit Erfolg, wenn es gut geht, wenn alles passt, wenn er Karriere macht, wenn er ein schönes Umfeld hat, wenn er sein Hobby ausüben kann, wenn er gesund ist, wenn alles glatt geht. Das sind nicht die Themen des Lebens. Das ist die Sehnsucht unseres Lebens, dass es so wäre. Das Thema ist doch aber, wie gehe ich mit Schuld um? Wie gehe ich damit um, wenn ich versagt habe? Wie gehe ich damit um, wenn ich vielleicht unbeabsichtigt anderen geschadet habe und ich kann es nicht mehr gut machen? Wie gehe ich damit um, wenn ich im Zorn oder in Wut oder aus irgendwelchen egoistischen Gründen etwas gemacht habe, was anderen schadet, Schuld auf mich lade und ich kann es selber nicht mehr reparieren? Das ist für unsere Gerichte ja bis heute auch eigentlich eine unlösbare Frage. Wie bestraft man jemand, der 4 Menschen umgebracht hat? Er hat nur ein Leben. Gibt es eine Gerechtigkeit? Wie kann ich eine Waage, einen Ausgleich, eine Vergeltung, eine Wiedergutmachung herstellen? Wir wissen das in den ganzen Missbrauchsskandalen auch. Wie schwer es ist, Schuld irgendwie zu bewerten oder gerecht zu urteilen. Es ist menschlich eigentlich unmöglich. Und da sagt Philippus, er beginnt, so steht es ausdrücklich, hin bei Jesus und erklärt die gute Botschaft von Jesus. Gott selber sorgt für Gerechtigkeit. Und wenn es einer kann, dann er. Weil er in uns hineinsieht, weil er unser Herz sieht, weil er unsere Motivation kennt. Aber weil er nicht den Stab über uns bricht, weil er uns nicht fertig macht, weil er uns nicht verurteilt, sondern weil er uns anbietet, ich vergebe dir. Ich gebe selber alles, damit du freikommst. Ich bin die Lösung, ich bin der Erlöser. Alles tue ich für dich, damit du frei sein kannst. Damit du Vergebung erfährst. Dass du nicht mit einem schlechten Gewissen bis zum Tod leben musst. Damit du nicht mit Angst vor der Zukunft leben musst. Und die zweite Frage, die wir uns alle stellen, wie geht es nach dem Tod weiter? Es ist fast eine Chiffre. Es gibt Texte im Alten Testament, die schon von einem ewigen Leben sprechen. Aber wir wissen, dass durch die Auferstehung Jesu ewiges Leben geschenkt wurde. Und das ist sicherlich Philippus seine Lieblingsbotschaft gewesen, diesem Mann dort zu sagen, anknüpfend an Jesaja 53, es gibt ein ewiges Leben, es gibt eine Hoffnung für das Leben nach dem Tod. Dieser Jesus schenkt es dir. Die Geschichte ist kurz zu Ende, wir haben sie ja vorher gelesen. Der Mann lässt sich taufen und seltsamerweise ist Philippus dann verschwunden. Nun könnte man sagen, Gott, wie kannst du denn sowas machen? Der Mann, wenn der jetzt nach Afrika reist, in eine heidnische Umgebung, der braucht doch Beratung, Begleitung, der braucht doch andere Christen. Wenn er die nicht hat, lass den Philippus doch mitgehen. Er wird in Samaria, ist er jetzt eh schon weg, dann kannst du ihn ja wenigstens mit nach Afrika schicken. Nein, es heißt dort, der Mann zog seine Straße fröhlich. Warum denn? Weil er in Jesus den allerbesten Lebens- und Reisebegleiter gehabt hat. Und er ging mit und er hat ihm nicht im Stich gelassen. Und das hat er gespürt. Und das hat er irgendwie gewusst. Und das hat ihm offensichtlich auch Philippus gesagt. Es ist interessant, dass dort in Äthiopien es die älteste christliche Kirche gibt. Und man führt es ziemlich sicher auch auf diesen Mann, neben anderem auf diesen Mann zurück, die älteste afrikanische Kirche, die es bis heute gibt. Dunkel im Afrika, aber ein Licht, ein Mann, der diesen Jesus kennenlernt und ihn mitnimmt in seine Heimat. Philippus ist auch verschwunden. Das heißt, er war in Ashdod. Ashdod ist heute eine wunderschöne Stadt am Mittelmeer. Leider wie Aschkelon auch betroffen durch die Auseinandersetzung im Gazastreifen. Aber Philippus predigt dort. Dort sind in Aschkelon auch ein großer griechischer Tempel gewesen. Er predigt dort das Evangelium von Jesus in jeder Stadt an der Küste hoch bis nach Caesarea. Zum Schluss. Was haben wir für einen Gott? Einen Gott, was der sich leisten kann. Wie der Menschen gebraucht und zusammenfügt, punktgenau, wie er es braucht. Manchmal, um uns zu warnen vor falschen Wegen, manchmal, um uns zuzusprechen, auf seinen Wegen unterwegs zu bleiben und zu gehen. Was haben wir für einen Gott, der trotz Problemen in dieser Gemeinde Segen und Wachstum schenkt? Was haben wir für einen Gott, was er durch einen Diakon bewirken kann, der nicht nur in organisatorischen Aufgaben sich hat verstricken lassen, der darüber hinaus auch einer wurde, der Gottes Wort weiter sagt. Was kann Gott aus einem Buch, aus einem Lukas-Evangelium, aus einer Bibel, aus einem Neuen Testament, ja manchmal nur aus einem kleinen Heftchen, einem Traktat, einer einzigen Postkarte mit einem Bibelvers machen, wenn wir mutig sind, das anderen auch weiterzugeben? Was haben wir für einen Gott, der punktgenau zusammenführen kann? Weil er weiß, da ist jemand, der Sehnsucht hat, ihn kennenzulernen. Was haben wir für einen Gott, der Spezialaufträge gibt und begabt und darüber hinaus Menschen trotzdem nochmal in andere Aufgaben schicken und stellen kann? Was für ein Gott, der unbeholfene Worte, ja unhöfliche Worte nicht zum Desaster führen lässt, sondern so gebraucht, dass es das Leben eines Finanzministers verändert? Was für ein Gott, der in einer Kutsche, sagen wir, in einem Taxi, in einem Dienstwagen, in einem Zugabteil, auf einem Bahnhof, an einer Bushaltestelle, Chancen ergreift, um Menschen die beste Botschaft nahe kommen zu lassen. Und was für ein Gott, der Lebensfreude schenkt, auch diesem Mann auf seiner Reise nach Afrika zurück in seine Heimat, und auch dort seine Gemeinde baut. Wir haben einen großen Gott. Und ich bin gespannt wirklich auf den Himmel, wenn jeder von uns mal seine Geschichte erzählen kann, vielleicht im Rückblick auch nochmal anders erkennen kann und sagt, wie bin ich Gott dankbar, dass er mich führt und begleitet, dass ich auf ihn vertrauen kann. Es geht darum, dass wir aufmerksam sind, dass wir aufmerksam ihm glauben, ihm vertrauen. Das Schönste wäre, wenn Sie so heute nach Hause gehen. Aufmerksam, wo Gott Sie gebrauchen will und wo Gott Ihnen auch manchmal Menschen zur Seite stellt, die Ihnen etwas deutlicher sagen als Ihrem eigenen Herzen. Und das ist ein großes Geschenk, wenn Gott uns Menschen in den Weg schickt, die sozusagen im Auftrag Gottes uns helfen, einen Weg zu finden und eine Antwort zu geben, weil wir selber vielleicht nicht klar genug es vernehmen können. Auch das kann Gott. Er kann alles. Amen.